Deutschlandfunk Kultur. Tacheles. Mit Thorsten Jantschek.
Große Teile der deutschen Bevölkerung sind nach wie vor von der digitalen Entwicklung abgehängt. 58% der Befragten einer repräsentativen Studie der Initiative Digital für alle glauben, dass Deutschland digital gespalten ist. Zugleich betrachten aber 87% der Bevölkerung die Digitalisierung als Chance und stehen ihr positiv gegenüber. Die Frage ist also längst nicht mehr, ob wir auf dem Weg in eine digitale Gesellschaft sind, sondern wie weit wir dabei schon sind und was das eigentlich genau sein sollte, eine digitale Gesellschaft. Und das möchte ich heute besprechen mit dem Bremer Medienwissenschaftler Andreas Hepp, der kürzlich ein Buch veröffentlicht hat unter dem Titel Auf dem Weg zur digitalen Gesellschaft. Herzlich willkommen im Studio, Herr Hepp.
Hallo.
Was sagen Sie denn zu diesen Aussagen der gerade erst in der letzten Woche veröffentlichten Studie Digitalisierung? Ja, Chance groß, aber auf der anderen Seite geteiltes Deutschland.
Naja, das ist so das übliche Ja-Aber-Ding. Also die Frage ist, wie schaut man rein? Klar, ja, wenn man ARD, ZDF Online-Studie anschauen würde, haben mittlerweile fast alle einen Online-Zugang. Die Frage ist dann aber, wie und was macht man mit? Und da kommt so die Hauptdimension der Spaltung rein. Eine andere Form der Spaltung ist sicherlich nach wie vor Stadt-Land. Also wenn man in ländlichen Regionen im Norden Deutschlands ist oder im Süden Deutschlands ist, ist die Welt eine andere als in Berlin, Bremen, Hamburg und ähnlichen Städten.
Für Sie, Herr Hepp, ist ein zentrales Konzept bei der Digitalisierung oder eigentlich sozusagen das Mittel der Digitalisierung ist eine tiefgreifende Mediatisierung. Was heißt denn das genau?
Der Begriff der Mediatisierung kommt aus der Kommunikationsmedienforschung. Was man damit im Endeffekt meint, ist, dass unser Alltag, unser Leben immer mehr durch digitale Medien und digitale Infrastrukturen durchdrungen ist. Und zwar auf so eine Art und Weise, dass das, was das Leben auszeichnet, jenseits der digitalen Medien nicht mehr vorstellbar ist. Also zwei kleine Beispiele. Man denkt an den heutigen Finanzmarkt. Die Produkte, die dort gehandelt werden, in der Geschwindigkeit, wie die gehandelt werden, sind letztendlich ohne digitale Infrastruktur einfach nicht existent. Also das heißt, der Finanzmarkt, den gibt es nur digital. Man kann aber auch an seine privaten Beziehungen denken, gerade bei jungen Leuten. Die Art und Weise, wie Beziehungen hergestellt werden, aufrechtgehalten werden, sind ohne Plattformen, ohne Messenger-Dienste und Ähnliches in der Form auch nicht vorstellbar. Und das meint diese tiefgreifende Mediatisierung, also dass die Art und Weise, wie wir unseren digitalen Alltag oder wie wir unseren Alltag leben, sich eigentlich in der Form, wie wir ihn leben, nicht mehr vorstellen lässt. Jenseits der digitalen Medien und ihrer Infrastrukturen.
Sie haben das jetzt schon eben gerade auf der Ebene der Zeitlichkeit beim Finanzmarkt angesprochen, aber es gibt ja noch andere Ebenen wie Räumlichkeit, die aufgehoben wird durch das Eindringen digitaler Praktiken in den Alltag oder es gibt soziale Veränderungen, wie Sie sie eben auch schon beschrieben haben, also plattformgetriebene Freundschaften und dergleichen mehr.
Ja, klar, also das sind die drei Ebenen, unter denen man sehen kann. Ich glaube, was wichtig ist, dass man allen drei Ebenen nicht einfach von einer Auflösung redet. Ja, also nicht im Sinne von, da verschwindet einfach unsere zeitliche Strukturierung, unsere räumliche Strukturierung, soziale Beziehungen, sondern sie werden im Endeffekt neu arrangiert. Also ein ganz konkretes Beispiel, wenn man ans Räumliche denkt, klar, ja, digitale Infrastrukturen legen sich über Länder drüber. Plattformen wie Airbnb, Uber und so weiter und so fort sind in verschiedenen Regionen verfügbar. Aber das ist nicht einfach so, dass damit räumliche Bezüge aufgelöst werden. Sondern es geht dann letztendlich an den Orten, an denen man lebt, um eine Auseinandersetzung mit diesen Plattformen, um zum Teil auch ein wirklich um einen Kampf, was diese Plattformen für das Leben vor Ort bedeuten. Denkt man hier an Berlin, den Mietmarkt, das Eindringen von Airbnb, den Umgang damit, dann sieht man genau diese Konflikte. Also ich denke, man muss einfach vorsichtig sein, wenn man sich mit diesen Mediatisierungsprozessen befasst, dass man so bei diesem Vorstellung hängen bleibt, alles löst sich auf in ein großes digitales Dorf. Nee, wir haben diese Infrastrukturen, die sich drüber legen, aber das sind lokale Auseinandersetzungen, die darüber stattfinden.
Wie sind denn die Prozesse der Etablierung von solchen Plattformen wie Uber oder sowas? Gibt es da sozusagen Power-User oder Influencer, die das Ganze in Gang bringen? Oder wie funktioniert das eigentlich genau? Weil der Weg der Digitalisierung ist vorgezeichnet, die Mediatisierung ist sozusagen der Treiber. Aber wie setzt sich das durch?
Klassischerweise denkt man ja da immer, sind die großen Unternehmen, Apple, Google und so weiter, und so fort, die das Ganze vorantreiben. Die Pointe ist, zumindest aus meiner Sicht, diese Unternehmen setzen dann ein, wenn man relativ schnell damit Geld machen kann. Also das heißt, ihre tiefen Horizonte sind häufig nur 3, 4, 5 Jahre. Und die Welt, in der wir leben, die wird viel, viel früher, was das Digitale betrifft, von sogenannten Pioniergemeinschaften erdacht. Ja. Also zum Beispiel im Silicon Valley gab es das sogenannte Whole Earth Network. Das hat sich gebildet rum um den Whole Earth Catalog. Das war letztendlich für die Counterculture so ein ganz zentraler Katalog, in dem relativ früh auch Technologie beworben worden ist. Und letztendlich, als sich die Kommunen da nicht etablieren konnten, die Leute wieder in urbane Regionen zurückgekommen sind, nach San Francisco, wurde das letztendlich ein Netzwerk, über das die Vorstellung entstand, wer kann eine neue Gesellschaft bauen über genau diese digitalen Technologien. Und das, was wir später jetzt heutzutage erleben als Plattformen beispielsweise, das wurde dort schon in den 60er Jahren erdacht, von der Grundstruktur, experimentell ausprobiert. Und letztendlich aus meiner Sicht, wenn man verstehen will, wohin sich die digitale Gesellschaft bewegt, lohnt es sich viel, viel früher zu schauen, nämlich bei solchen Pioniergemeinschaften. Also nicht erst dann, wenn solche Gedanken von Unternehmen aufgegriffen werden.
Und welche Rolle spielen dann diese Pioniergemeinschaften? Haben Sie da außer dieser sozusagen frühen Form noch ein anderes Beispiel, dass man sich das vorstellen kann? Also ist das sozusagen die Republika in Reinform, die sich ja jetzt vor einem Monat getroffen hat?
Also Republika hat, glaube ich, immer mal wieder Kontakte. Da gibt es Überschneidungen zu solchen Pioniergemeinschaften. Nicht immer ein Beispiel, was vielleicht viele kennen werden. Heutzutage rennen etliche von uns rum mit Tracking-Devices, also Smartwatches und Ähnliches, über das wir Daten über uns sammeln, Gesundheitsdaten, meinen, wir können damit ein besseres Leben leben. Das Ganze wurde imaginiert von, in Anführungszeichen, der Quantified Self-Bewegung, also eine Gruppe von Leuten, die über das Silicon Valley zusammengefunden haben, ungefähr 10 Jahre, bevor das von Unternehmen im größeren Stil aufgegriffen worden ist. Also als es noch keine Apple Watch gab, als es beispielsweise bei Google noch keinen Bereich gab, der das Ganze vermarktet hat. Damals dann häufig als Freaks auch in der Berichterstattung aufgetaucht, aber sie haben diesen Gedanken letztendlich popularisiert, dass man sich ständig selbst vermessen kann und dafür diese Digital Devices hat. Wie das Ganze jetzt heute kommerzialisiert ist, ist sicherlich anders, als es bei Quantified Self erdacht worden ist. Also viele dieser Pioniergemeinschaften sind auch nicht nur glücklich damit, was die Unternehmen draus gemacht haben, aber sie haben gewissermaßen den Boden bereitet. Eine andere Gruppe, die man kennt, glaube ich, aus der Gegenwart, ist die Maker-Bewegung. Hat auch ihren Ursprung im Silicon Valley und bereitet auch den Boden für letztendlich so die Fantasie, ganz neue Produktionstechniken. Dass das dann in Wirklichkeit, in Anführungszeichen Wirklichkeit, also im Leben in der Gesellschaft sich dann nicht immer so ergibt, glaube ich, hat die Pandemie relativ gut gezeigt. Also die Maker waren sicherlich nicht diejenigen, die uns die große Zukunft gebracht haben oder es uns ermöglicht haben, mit der Pandemie umzugehen. Das waren vielleicht die, in Anführungszeichen, Freaks, die relativ schnell Schutzschilde und Ähnliches produzieren konnten. Aber letztendlich mit der Pandemie musste man dann gänzlich anders umgehen.
Kann man die denn machen, solche Pioniergemeinschaften? Also wenn man jetzt sagt, okay, ich als Unternehmen oder auch als Staat möchte, was weiß ich, also ein Unternehmen möchte ein Produkt etablieren oder eine Produktreihe wie die Smartwatch, dann da auf diese Quantified Self-Bewegung sich aufgesetzt. Also könnte man ja sagen, ich habe eine Idee, die möchte ich implementieren und versuche, die zu bilden und zu manipulieren, wäre so die eine Sache. Oder der Staat könnte sagen, ich brauche halt ein starkes, zivilgesellschaftliches, demokratisches Feld und muss dafür Pioniergemeinschaften bilden und schaffen. Oder entstehen die wildwüchsig und lassen sich nicht so einfach herstellen.
Ja, ich glaube, das ist so wie die Frage, kann man Bestseller in Anführungszeichen planen oder kann man einen Blockbuster im Kino planen. Ich glaube, so einfach geht es nicht. Also man kann solche Gemeinschaften nicht einfach in Anführungszeichen aufbauen. Aber man kann schon sagen, was sind bestimmte Kontexte, wo die eher entstehen. Ich denke, es ist kein Zufall, dass viele, die einen relativ starken Einfluss entfaltet haben, bis heute ihren Ursprung im Silicon Valley haben. Das hat verschiedene Gründe. Also auf der einen Seite gibt es da einfach genügend Leute, die relativ dicht dran sind an, in Anführungszeichen, den Entwicklungstrends und da auch ein bestimmtes Gefühl dafür haben, die Dinge aufzugreifen.
Ja, und von den Firmen auch selbst gesucht werden, ne? Also sie sind ja mit quasi dann in diese Entwicklung eingebunden. Also zumindest
Sie sind vor den großen Firmen häufig dran. Also wenn es die ersten Ideen von Startups gibt, wenn es die ersten Leute gibt, die mit solchen Dingen etwas experimentieren, dann bilden die sich. Die Pointe ist, sie bilden sich aber auch nicht vollkommen zufällig. Na, das ist häufig so eine ausrufende Gründung, könnte man sagen. Also im Endeffekt, bevor diese Gemeinschaften richtig als Gemeinschaften da sind, gibt es eine Gruppe von Leuten, die haben die Vermutung, da ist was am Entstehen und die nennen die dann zum Beispiel Quantified Self oder Maker oder Hacker. War bei der Hackerbewegung in Anführungszeichen das Gleiche und versuchen dann die Leute zu versammeln und im Endeffekt in manchen Fällen hat man den Take-Off, in anderen Fällen hat man diesen Take-Off nicht. Wenn der Take-Off da ist, entfalten die häufig eine erstaunliche Dynamik von den USA, gerade auch nach Europa rein, im Fall der Maker-Bewegung weltweit.
Und was folgt dann für bestimmte Gesellschaften?
Also ich glaube, aus meiner Sicht versteht man diese Pioniergemeinschaften am besten, wenn man diesen Begriff des Pioniers, der Pionierpflanze, also aus der Botanik aufgreift. Es sind letztendlich wie Pflanzen, die den Boden bereiten dann für, in Anführungszeichen, größere Bäume, größere Büsche, also die im Endeffekt eine neue Umwelt erschließen. Viele, viele der Ideen, die diese Pioniergemeinschaften haben, sind so extrem, so spleenig an manchen Punkten auch, dass sie in der Form überhaupt gar nicht die Breitenwirkung haben können. Aber man kriegt das Gefühl, dass bestimmte Dinge in Anführungszeichen normal sind. Also kann man vielleicht vergleichen mit bei der Quantified Self-Bewegung diese extreme Selbstvermessung, die manche Leute aus dem Zentrum der Quantified Self-Bewegung gemacht haben, im Vergleich dann zu dem Alltagstracking, was heutzutage viele machen. Das matcht nicht 100%, aber dieses Extreme hat erstmal den Boden bereitet für das Wachsen von neuen digitalen Umgangsformen dann.
Da gibt es ja so zwei Probleme, die man da sehen könnte. Also gerade an die Quantified Self-Bewegung kann man ja sagen, da entstehen dann auch, klassischerweise hätte man das gesagt, oder Michel Foucault hat das klassischerweise gesagt, sowas wie Selbsttechnologien. Das heißt, man stellt sich selbst unter eine bestimmte Norm, die man gar nicht mehr selber in der Hand hat, sondern die quasi im Rücken agieren oder am Handgelenk. Ja, dass man weiß, wie viele Schritte man gehen muss, wie der Puls sein muss, damit man gesund ist und immer mal checken kann, ob man nicht auch gerade einen Herzanfall hatte. Egal, wie man sich eigentlich so fühlt. Ja, also wie man gesundes Körperbewusstsein eben auch stattfindet. So, das ist die eine Seite. Und dann gibt es natürlich, wenn man sich das dann, das etablierte Modell auf Plattformen dann anschaut, auch etwas, was der Philosoph Christoph Türke mal einen neuen Tribalismus genannt hat, also eine Art digitale Stammeskultur, die quasi wie vorgesellschaftliche Stämme miteinander konkurrieren.
Ich glaube, das, was Sie sagen, ist ein gutes Beispiel für das, was ich meine, mit dass das Breitenphänomen dann was anderes ist als das, was in den Pioniergemeinschaften passiert. Also die Quantified Self-Leute hatten sich etwas imaginiert, was sie N gleich 1 gedacht haben. Also sie haben sich gerade gegen diese Normalisierung gewandt, à la Foucault, und hatten die Vorstellung, wenn man wahnsinnig viele Daten über sich selbst sammelt, dann kann man viel emanzipativer mit sich umgehen. Und es war wirklich ursprünglich mal das Ziel, nur über sich selbst als einzelne Person die Daten zu haben und gerade nicht breit zu teilen, die nicht breit Unternehmen zur Verfügung zu stellen. Im Prozess der Kommerzialisierung dieser Idee ist das letztendlich dann gekippt, bis hin zu Überwachungsmechanismen, die dadurch sicherlich dann in der breiten Dimension da sind. Ich glaube, was aus meiner Sicht kritisch zu sehen ist, generell bei diesen Pioniergemeinschaften, ist nach wie vor das, was vor etlichen Jahren schon kalifornische Ideologie bezeichnet worden ist. Also diese Vorstellung, wir können eine neue Gesellschaft immer wieder mit Technologien bauen und es kommt nur darauf an, auf die richtigen Technologien zu setzen, dann kommt in Anführungszeichen die richtige Gesellschaft raus. Das ist so ein Problembereich, den ich sehe. Der andere Problembereich, den ich sehe, ist, dass häufig in diese Vorstellung so implizite Modelle von Gesellschaft eingeschrieben sind und dass sie richtig reflektiert werden von den Leuten. Und da ist es in der Tendenz sehr, sehr stark eine Vorstellung von Gesellschaft, die zentriert ist auf das Individuum, die im Endeffekt gar nicht so sehr Gemeinwohlgedanken ins Zentrum rückt und die dadurch viel limitierter ist als Vorstellung von Gesellschaft, die wir beispielsweise hier in Europa gemeinhin haben.
Ist es auch eine Gefahr, Andreas Hepp, Medienwissenschaftler von der Universität Bremen und heute zu Gast in Tacheles im Deutschlandfunk Kultur, ist das wirklich schon eine Gefahr zu sagen, diese überindividualisierte Vorstellung und auch zugleich eine Vorstellung von instrumenteller Machbarkeit von Gesellschaften zerstört eben vielleicht auch das, was wir früher mal als gesellschaftlichen Kitt, als Ligaturen innerhalb von einer Gesellschaft gedacht haben?
Also ich glaube, das ist sicherlich eine Gefahrendimension, die dadurch im Endeffekt entstanden ist, dass hier in Europa immer wieder der Blick in Silicon Valley geht. Also die Politiker sind dahin gepilgert und haben gedacht, das ist die Zukunft. Viele Leute im Bereich der Tech-Industrie, der Medienwirtschaft wandern nach wie vor in Silicon Valley zu den Veranstaltungen und glauben, die Zukunft kommt immer von dort und vergessen damit, dass das nur eine Projektion ist, wie die Zukunft aussehen kann und dass es vielleicht hier in Europa auch ganz andere Ansatzpunkte gibt. Also die Pluralität von Möglichkeiten, die man eigentlich hätte, wird meines Erachtens durch diesen immer wieder vorhandenen Blick auf das Silicon Valley reduziert. Und viel von dem, was dort erzählt wird, ist eine große Erzählung. Da steht eigentlich technologisch bei weitem weniger dahinter als das, was häufig vorgegeben wird.
Aber es hat halt riesengroße Auswirkungen, zum Beispiel auch auf das, was wir hier gerade tun. Wir sitzen hier in einem Studio, sitzen uns gegenüber, übrigens das erste Mal seit 2 Jahren, dass ich einen Studiogast wirklich live im Studio habe, und unterhalten uns im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist per Gesetz dazu verpflichtet, die Gesellschaft möglichst zu integrieren und diese Filterblasen, die sich bilden, zu vermeiden. Jetzt ist es aber so, dass die privatwirtschaftlich organisierten Informations- und Nachrichtenkanäle plattformorientiert sind und es gar nicht mehr so einfach ist zu durchschauen, was ist jetzt eigentlich der richtige, der seriöse, der qualitativ hochwertige Content. Also das heißt, es greift tief in unsere Mediennutzung und überhaupt in die Medien ein.
Ja, absolut. Ich glaube, genau deswegen lohnt es sich immer wieder auf die Anfänge zurückzuschauen. Ja? Also wenn man sich vorstellen würde, sowas wie das Internet, die Infrastruktur des Internets wäre in den 60er Jahren aufgekommen in Europa, in den 70er Jahren. Niemand hätte gedacht, dass über private kommerzielle Plattformen beispielsweise oder private Unternehmen zu organisieren. Sonst wäre ganz klar gewesen, so eine wichtige digitale Infrastruktur, die muss irgendwie öffentlich-rechtlich organisiert werden. Das war das dominante Modell in Europa. So, was hatte man gerade auch getrieben von den verschiedenen Pioniergemeinschaften im Silicon Valley Ende 80er, Anfang der 90er Jahre? Letztendlich eine Mischung aus neoliberalistischen Vorstellungen, individuumszentrierten Vorstellungen, so eine Art Alltagskybernetik, also die Fantasie, man hätte die beste Organisation des Internets, wenn es rein kommerziell, rein individualisiert wäre. So, und wir leben heutzutage mit den Auswüchsen dieses Problems. Ja, und ich glaube, man kann viele dieser Probleme nur dann angehen, wenn man wirklich wieder zu dem Ursprung zurückgeht und sich die Frage stellt, ist das wirklich die Art von Organisation digitaler Infrastrukturen oder des Digitalen, die wir wollen? Oder können wir nicht ausgehen von den Erfahrungen, beispielsweise, die wir mit anderen Medien haben, auch andere Umgangsweisen imaginieren, aufbauen, entwickeln? Und ich glaube, dann kommt man relativ weiter als im Endeffekt immer wieder nur bei der Problematik stehen zu bleiben, wie gehe ich jetzt als öffentlich-rechtlicher Rundfunk beispielsweise mit dieser oder jener einzelnen Plattform um, um meinem Content besser an den Mann oder die Frau zu bringen. Also ich glaube einfach wirklich, man braucht einen breiteren Blick und man muss viel grundsätzlicher hinterfragen, was da an dieser Stelle passiert ist, wenn man bei der Art von digitalen Gesellschaft ankommen will, die gut für das Leben der meisten Menschen ist.
Was wäre denn so eine gute oder eudämonistische digitale Gesellschaft? Denn ich meine, die Alarmglocken läuten aller Orten. Also ich habe jetzt gerade ein Zitat gelesen vom Präsident des Deutschen Städtetags, Münsteraner Oberbürgermeister Markus Lewe sagte, wenn nur jeder Zweite aktuell richtig einschätzen kann, ob Informationen im Netz von einer vertrauenswürdigen Quelle kommen, dann ist das ein ernstes Problem. Ja? Man sieht schon, wo der Pfad hingeführt hat, und es ist gar nicht mehr so einfach, den Absender zu erkennen auf den Plattformen. Also auch unsere Contents werden ja auf Plattformen wie Spotify oder Apple oder sonst wo gespielt, tauchen da auf. Aber werden sie Apple zugerechnet oder Facebook oder wo auch immer? Oder werden sie noch dem Absender Deutschlandfunk Kultur zugeschrieben? Das ist die große Frage.
Ja klar, ich meine, das ist letztendlich mal der Punkt, gerade aus der Nutzungsforschung, wo man wieder bei dem Aspekt Bildung angekommen sind. Also auf der einen Seite hat man einen Teil der Bevölkerung, die relativ klar auch zuschreiben kann, welcher Medienmarkt oder welcher Gattung entspricht welcher Inhalt und die damit relativ produktiv umgehen können. Und man hat andere Teile der Bevölkerung, wo es wesentlich problematischer ist. Ich glaube, aus meiner Sicht kann man bei 2 Sachen ansetzen. Also das eine ist wirklich nach wie vor die Seite der Nutzerinnen und Nutzer. Also das viel, viel stärker, viel, viel massiver zu einem Thema machen. In Schulen, in Bildungseinrichtungen, in der öffentlichen Diskussion. Das ist das, was jetzt passiert. Seit 2, 3, 4 Jahren. Und ich glaube, darüber ist einfach eine ganz andere Aufmerksamkeit entstanden. Insofern sind solche in Anführungszeichen Hiobsbotschaften nicht nur negativ zu sehen, sondern die schaffen auch eine bestimmte Awareness, also eine bestimmte Wahrnehmung des Problems und eine bestimmte Umgangsweise damit. Das andere, was ich einfach sehe, ist, dass man bei den Plattformen selbst ansetzen muss und ich persönlich würde da auch noch einen deutlichen Schritt weitergehen, als nur zu sagen, naja, man reguliert hier stärker den Rahmen von Facebook, Twitter, ... Ich glaube, man müsste sich viel, viel stärker noch die Frage stellen, will man generell andere Plattformen haben in bestimmten Bereichen und dann auch entsprechend Geld rein investieren.
Ja. Ist das eine politische, eine individuelle oder eine unternehmerische Angelegenheit, das zu erschaffen?
Ich glaube, da kommen die verschiedenen Ebenen zusammen. Ja, also wenn wir die Plattformen anschauen, die wir heute haben, viele sind bis heute nicht rentabel, Twitter beispielsweise. Viele wurden über viele Jahre hinweg zum Teil auch mit öffentlichen Geldern, Pensionsfonds und Ähnlichem, finanziert, um sie überhaupt zu diesen großen weltweiten Plattformen zu machen. Also beispielsweise Facebook. So, das ist nicht einfach so, dass da ein kleines Unternehmen, Startup in der Garage die Idee hatte und wups, war das Ding da, wie es gern in den Narrationen erzählt wird über diese Plattform, sondern da ist einfach relativ viel passiert, dass sie so wachsen konnten, wie sie gewachsen sind. Und in dem Bereich gab es schlicht und einfach diese Investitionen in Europa in der Form überhaupt nicht. Ja, das kann man auf der einen Seite bei der öffentlichen Hand sehen, ja, kann man aber auf der anderen Seite auch privatwirtschaftlich sehen, dass da einfach die Risikobereitschaft wesentlich geringer ist. Und wenn man sich mal genau anschaut, auch die sogenannte Innovationslandschaft in Deutschland, ist es ja nicht so, dass hier nicht viele Ideen entstehen würden. Ja. Aber der Sprung dann letztendlich zum Aufbauen von den Anführungszeichen was Größerem, da fehlt häufig die Rückhand. Die finanzielle und organisatorische Unterstützung sowohl von öffentlicher Seite als auch von Seiten der Wirtschaft. Sie könnten kaum hier zu einer deutschen Bank gehen und viel Geld für den Aufbau einer, ich sag's mal, karitativen Plattform erwarten. Da sind die Möglichkeiten relativ limitiert und die Risikobereitschaft relativ limitiert. Ich denke, das war einfach in erheblichem Maße einer der Gründe, warum viele Plattformen, mit denen wir es hier heute zu tun haben, im Silicon Valley entstanden sind, weil da eine immense Bereitschaft stand, auch viel Geld in Anführungszeichen zu verbrennen, unter der Vision oder unter der Erzählung, dass darüber was Großes, Disruptives, die Gesellschaft Veränderndes entstehen könnte. Also die Frage aufwirft, wo sind denn in Anführungszeichen Plattformen oder digitale Infrastrukturen sinnvoll, die beispielsweise in Hand von lokalen Gemeinschaften, von Regionen sind, die in der Hand sind von bestimmten Interessensgruppen und Ähnlichem mehr. Und wie kann man das aufbauen und fördern? Und wie kann man viel stärker partizipative Strukturen in solchen Plattformen haben, also Beteiligungsmodelle? Also das ist so die zweite Ebene oder zweite Bereich, wo ich glaube, wo man auch ansetzen muss.
Denkt da die neue, schöne, digital aufgestellte Bundesregierung daran? Also Olaf Scholz hat auf der Republika angekündigt, dass es ein Riesenprogramm geben werde für A, die digitale Verwaltung. Und ein paar Wochen später hört man, dass die Koalition sich schon nicht darauf einigen kann, ob man Arbeitsverträge digital verschicken kann, weil es nämlich das sogenannte Nachweisgesetz gibt, das das verbietet. Also und dass man nicht so einfach ändern will, kann, soll. Und das ist die eine Seite, also digitale Verwaltung hat er versprochen und ein Riesenprogramm für digitale Startups hat er auch versprochen. Und ich bin so ein bisschen skeptisch darüber, ob denn innerhalb dieser ganzen Digitalisierung die Ziele, die Sie ja eben angesprochen haben, also sozusagen das gute gemeinschaftliche, gesellschaftliche Leben eigentlich richtig definiert sind bis jetzt?
Also ich sage mal so, als optimistischer Mensch finde ich es erstmal positiv, dass sich die Bundesregierung dem Thema anders annimmt. Also aus meiner Sicht war das letzte Jahrzehnt der Merkel-Regierung sicherlich verschlafen, was den Bereich betrifft. Also da wurde oder ist kaum etwas passiert. Insofern positiv gesehen, glaube ich, gibt es da mittlerweile ein anderes Bewusstsein darüber. Was ich momentan nicht sehe, ist eine bestimmte Richtung, in die das Ganze gehen kann. Und ich glaube auch nicht, dass das so mit diesem Steuerungsimpetus, der so teilweise bei manchen Politikeransprachen auf der Republika durchgeklungen ist, dass das in der Form realisierbar ist. Also ich nehme jetzt mal ein Beispiel raus, ein Feld raus, in dem ich oder in dem wir uns länger schon umtun. Wir nennen das Pionierjournalismus. Also im Endeffekt neue Formen von auch digitalem Journalismus. Es ist nach wie vor ein Feld, wo es ganz schwierig ist, Unterstützung zu kriegen, wenn man Dinge aufbaut, wo eine relativ geringe Bereitschaft da ist, auch neuen Ideen eine Förderung zu geben. Es gibt solche Institutionen wie jetzt in Bezug auf Berlin-Brandenburg, das MIZ, die beispielsweise da seit Jahren sich sehr, sehr stark engagieren. Aber wenn man mal genau hinschaut, welche Chance hier bestimmte Ideen haben, ist bisher momentan nicht der Förderrückhalt da. Wir haben Antragsverfahren in Deutschland, die sind hochgradig formalisiert, sind irrsinnig langsam. wir haben zusammen mit dem Hans-Bredow-Institut in Hamburg eine Plattform für Lokaljournalismus in Anführungszeichen entwickelt. Das hat ein Jahr gedauert, bis wir Antwort hatten auf die Frage, ob wir einen Folgeantrag oder wie unser Folgeantrag ausgeht, um das Ganze weiterzuentwickeln. Und wir sind da immer noch dabei, den nochmals weiter zu überarbeiten und neu einzureichen, in der Hoffnung, dass es dann irgendwie klappt. Und wenn man sich solche Prozesse anschaut, das sind nicht nur wir, die das betrifft, sondern es betrifft auch viele andere, von denen man weiß, wenn man sich solche Prozesse anschaut, ist das einfach nicht die Dynamik, die dieses Feld braucht. Ich formuliere es mal so rum. Ja.
Also im Silicon Valley hätten Sie schon Venture-Kapital eingesammelt.
Ich weiß nicht, ob wir es eingesammelt hätten. Vielleicht wäre es auch einfach so gewesen, dass uns gesagt worden wäre, das ist Spinnert, was ihr macht. Ihr kriegt gar nichts. Ja, kann auch sein. Wir hatten interessanterweise bei dieser Plattform sogar eine Anfrage aus dem Silicon Valley. Also es gab eine Gruppe von Leuten, die haben sich überlegt, ob sie das aufgreifen wollen oder nicht. Hat sich dann so ein bisschen zerschlagen auch. Ja, aber das sind so Beispiele dafür, wo ich einfach meine, ich würde es toll finden, wenn da die Politik wirklich einsteigt. Aber das wird einfach nicht heißen, dass sie kleinteilig steuern, sondern es heißt auch mehr Risikobereitschaft, bestimmten Dingen einfach mal eine Entwicklungsphase zu geben und dann schauen, was dabei rauskommt. In vielen Fällen reden wir gar nicht über so hohe Beträge, um die es geht. Also in vielen Fällen reden wir jetzt nicht über diese Unsummen, die in Facebook oder Twitter geflossen sind. Also in vielen Fällen reden wir von Beträgen, die bewegen sich so zwischen 500.000, 600.000 Euro und 3, 4 Millionen, um bestimmte Dinge auszuprobieren. Also das ist relativ überschaubar im Vergleich zu den Summen, die im Silicon Valley fließen.
Aber selbst wenn man bestimmte Formen sich anschaut, der Förderung digitaler Produkte oder digitaler Anwendungen, zum Beispiel im Schulbereich, da gibt es den Digitalpakt Schule. Von den eingestellten Milliarden sind kaum welche abgerufen, weil die Schulen gar nicht dazu kommen, neben ihrer eigentlichen Arbeit noch wirkliche Digitalprodukte aufzusetzen. Also sozusagen Schulnetzwerke, was weiß ich, iPads für Schülerinnen und Schüler, die dann aber auch gewartet werden können und so weiter und so weiter und so weiter.
Ja klar, ich meine, das ist der Punkt, also bei der Digitalisierung ist so vieles kommt on top auf die bestehenden Organisationen, jetzt in dem Fall Schulen. Man hat gar kein Bewusstsein dafür, dass im Endeffekt eine Veränderung zusätzliches Personal braucht. Also das heißt, man hat erstmal erhebliche Mehrkosten, bis man dann neue Dynamiken hat, wo sich vielleicht auch die Kosten wieder reduzieren. Und auch da gilt, wenn man sich die Schulen anguckt, das sind alles relativ komplexe Beantragungsprozesse, über die diese Geldverteilung auch in dem Fall gelaufen ist. Letztendlich, mein Eindruck ist häufig mit so einem Grundmisstrauen. Ja, also mit Grundmisstrauen meine ich.
Es sind gegenüber wen? Gegenüber den Entwicklern, die da sagen, wir gehen dann lieber zu SAP, da wissen wir wenigstens, dass es klappt. Oder gegenüber den Schulen, die sagen, wir wollen das und das machen.
Genau, gegenüber den Akteuren vor Ort. Ja, also die Organisationen haben immer wieder diese Kontrollschleifen, weil im Endeffekt, ja, also mit Grundmisstrauen meine ich, man könnte ja was Falsches machen mit dem Geld. Oder man könnte mit dem Geld was machen, was nicht in dem ursprünglichen Interesse ist. Und ich glaube, aus meiner Sicht müsste man viele, viele der Verfahren wesentlich schlanker machen. Man müsste wesentlich mehr Vertrauen gegenüber den Akteuren haben und ihnen auch wesentlich mehr Spielräume zulassen. Ja, also warum zum Beispiel Schulen nicht sagen, hier macht mal mehr, was ihr denkt und wir haben verschiedene Modelle und wir gucken, was bei rauskommt. Ja, ich glaube, da kann eine wesentlich größere Dynamik entstehen als viele kleinteilige Prozesse, die wir momentan haben.
Was müssen denn die Einzelnen, die Individuen beachten, damit die Digitalisierung nicht in ihr Gegenteil umschlägt, also eigentlich digitale Selbstbestimmung in zu Fremdbestimmung?
Also ich glaube, auf individueller Ebene muss man sich aus meiner Sicht mit dieser Frage beschäftigen, welche digitale Gesellschaft wollen wir, will ich? Ja, und das hat sehr, sehr lebenspraktische Konsequenzen. Also will ich eine, ich sag's mal, Gesellschaft haben, wo was zum Beispiel Ferienvermietung ein großer Konzern im Silicon Valley, zumindest Europa, dominiert? Oder will ich es nicht haben? Und wenn ich die Entscheidung treffe, nee, eigentlich finde ich das nicht gut, dann sollte ich vielleicht nicht immer meine Ferienwohnung über diesen einen Anbieter buchen, sondern vielleicht mal gucken, ob die Ferienwohnung nicht auch bei einem anderen Anbieter verfügbar ist und da vielleicht auch mal die unterschiedlichen Anbieter wechseln. Also es ist ja nicht nur so, dass das nur bei einem eingestellt werden würde, sondern es gibt ja häufig Alternativen. Und ich glaube, das ist so ein ganz konkretes Beispiel, wo man zeigen kann, dass ein Auseinandersetzen damit und eine Diskussion darüber, welche Art von digitaler Gesellschaft wir wollen, sehr, sehr konkrete lebenspraktische Folgen haben kann. Das Gleiche kann man auch mit den anderen Bereichen des Onlinehandels durchspielen. Und häufig ist es so, dass eine große Lösung aus meiner Sicht daran besteht, auf unterschiedliche Anbieter zu setzen und nicht nur immer einem Dreck nachzulaufen.
digitale Selbstbestimmung. Man muss halt eben auch selber dafür sorgen. Das war der Medien- und Kommunikationswissenschaftler Andreas Hepp. Er lehrt an der Universität in Bremen und sein jüngstes Buch trägt den Titel Auf dem Weg zur digitalen Gesellschaft. Erschienen ist es im Herbert von Halem Verlag. 350 Seiten kosten 29 Euro. Und natürlich gibt es auch das Buch digital und auch die Sendung Tacheles zum Nachlesen und zum Nachhören auf unserer Homepage deutschlandfunkkultur.de und in unserer Audiothek.
Deutschlandfunk Kultur. Das Feuilleton im Radio und im Internet unter deutschlandfunkkultur.de.